Auf der rechten Spur. Der Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung Rheinland-Pfalz zu rechter Politik und Strategie. Folge 14. Rechter Terror. Mit Yvonne Weihrauch und Sascha Schmidt.
Vorwort. Wir haben diese Folge schon am Donnerstag, den 7. November, aufgezeichnet. Manchmal sprechen wir dann auch von gestern und meinen damit Ereignisse aus der Kalenderwoche 45 des Jahres 2024. Wundert euch daher bitte nicht. Yvonne, Sascha, sehr schön, dass ihr da seid. Wir beginnen wie jede Folge. Wer seid ihr, was macht ihr und was seid ihr auf der Spur?
Ja, hallo. Mein Name ist Yvonne Weihrauch. Ich bin Politikwissenschaftlerin und arbeite hauptberuflich als Dozentin für politische Bildung mit jungen Erwachsenen. Und zur politischen Bildungsarbeit bin ich tatsächlich auch über eine kritische Auseinandersetzung mit dem Thema Rechtsextremismus und dem Antrieb eben dagegen was unternehmen zu wollen gekommen.
Mein Name ist Sascha Schmidt. Ich bin ebenfalls Politikwissenschaftler, arbeite für den DGB Hessen-Thüringen, leite dort die Abteilung Extreme Rechte Diskriminierung. Ich bin seit vielen Jahren, wie Yvonne übrigens auch, im Beratungsnetzwerk gegen Rechtsextremismus in Hessen aktiv und schreibe regelmäßig für das Fachmagazin Der Rechte Rand.
Ich versuche mal zu formulieren, was wir auf der Spur sind. Ist gar nicht so leicht. Kurz und knapp gesagt wollen wir mit dazu beitragen, ein größeres Problembewusstsein für die Kontinuitäten, Spezifika und Veränderungen in der langen Geschichte rechter Gewalt in der Bundesrepublik herzustellen. Und mit diesem Ansinnen haben wir auch unser Buch Rechter Terror in Hessen, das letztes Jahr erschienen ist, geschrieben. Der Antrieb war, weil rechte Gewalt einfach jahrzehntelang kleingeredet oder gar dethematisiert worden ist. Also oftmals, es ist gar keine rechte Gewalt, es ist keine politische Gewalt, wollten wir dem eben eine fundierte Darstellung entgegensetzen.
Und ganz aktuell sind wir vor allen Dingen auf der Spur, wie sich der rechte Terror in den letzten Jahren auch verändert hat. Wir sehen da eine vielschichtige Bandbreite und beobachten vor allen Dingen gegenüber der Vergangenheit eine Diversifizierung, vor allen Dingen im Bereich des Rechtsterrorismus. Aber ich denke, da gehen wir später noch dezidiert drauf ein.
Ihr habt jetzt schon drei Stichworte in den Raum geworfen. Rechte Gewalt, rechter Terror, Rechtsterrorismus. Alles Begriffe, die unterschiedliche Phänomene beschreiben und je nachdem, wer gefragt wird, auch unterschiedlich genutzt werden. Könnt ihr zu Beginn kurz beschreiben, wie ihr die Begriffe nutzt und versteht, nur damit wir drei und die HörerInnen mit uns auf einem Level sind?
Ja, sehr gerne. Ich würde gerne aber vorweg schicken, dass wir uns auf Gewalt im engeren Sinne fokussieren und wir sind uns sehr bewusst, dass diese eben viel früher beginnt, das heißt mit verbalen Drohungen, sowas wie Doxing, im Grunde eigentlich auch schon mit Hassrede.
Zu Phänomenen rechter Gewalt und Bedrohungen im breiteren Sinne haben wir bereits in Folge 4 mit Wiebke Elze gesprochen.
Aber genau, wir fokussieren uns eher auf das, was wir physisch vielleicht als Gewalt verstehen. Zu den drei Begriffen, also die Begriffe rechte Gewalt und rechter Terror verwenden wir eigentlich fast synonym, aber nur fast. Wenn man die ins Verhältnis setzt, ist die Bezeichnung rechte Gewalt für uns die größte Klammer. Wir würden sagen, dass die allermeisten rechten Gewalttaten auch rechter Terror sind. Wir bevorzugen diesen Begriff rechter Terror deswegen, weil er für uns gut zum Ausdruck bringt, worum es eigentlich geht. Also der ist inhaltlicher gefüllter als der Gewaltbegriff. Terror kommt ja aus dem Lateinischen von dem Begriff Terror und das bedeutet so viel wie Angst und Schrecken. Und das ist es genau, worauf rechte Gewalt abzielt, eben diejenigen, die gemeint sind. Das können migrantische Communities sein oder Menschen mit antifaschistischen Haltungen oder immer häufiger auch PolitikerInnen, also die in Angst und Schrecken zu versetzen, mit dem Ziel, sie so einzuschüchtern, dass sie das Land verlassen oder eben sich nicht mehr trauen, ihre politische Haltung nach außen zu tragen. Und das heißt, ein zentrales Kennzeichen rechter Gewalt ist, dass sie in der Regel nicht Individuen an sich angreift, sondern eben Individuen stellvertretend für eine Gruppe. Das ist ganz wichtig. Und dadurch wird eben eine Botschaft gesendet, also an die ganze Gruppe sozusagen, die lautet, der Nächste könntest du sein. Und genau das ist es, was eben bei denjenigen, die mitgemeint sind, ein permanentes Gefühl der Unsicherheit und Angst auslöst. Es gibt aber auch rechte Gewalttaten, wo wir diesen Botschaftscharakter nicht sehen, weswegen wir hier nur in Anführungszeichen von rechter Gewalt sprechen. Beispielsweise 2001 wurde eine Frau in Fulda ermordet und das Motiv des Täters, ein junger Mann, war die Aufnahme in eine neonazistische Gruppe. Also da sehen wir den Botschaftscharakter nicht, aber das ist auch tatsächlich eher die Ausnahme der Fälle. Und bezüglich des Rechtsterrorismus lässt sich sagen, dass es gar nicht so leicht ist, die Abgrenzung zu definieren. Gibt es zwar natürlich Versuche auch in der Wissenschaft, aber je mehr man irgendwie Fälle anguckt und das versucht anzuwenden, desto schwieriger wird es sozusagen, weil das fließende Übergänge sind. Trotzdem würden wir sagen, dass unter rechten Terrortaten fallen, die auch wenig strategisch sind und eher spontan oder affektgesteuert sein können. Rechtsterroristische Taten sind längerfristig geplant, das ist so ein ganz typisches Kennzeichen, und sehr strategisch. Also beim Rechtsterrorismus werden Ziele verfolgt, die über die konkrete Tat hinausgehen. Das kann zum Beispiel sein, dass bestimmte gesellschaftliche und oder politische Entwicklungen aufgehalten werden sollen oder eben die politische Ordnung destabilisiert oder umgestürzt werden soll, um beispielsweise einen NS-Staat zu errichten. Das wollte ja auch die vorgestern erst aufgeflogene Gruppe sächsische Separatisten, mutmaßlich, muss man sagen, wobei die nicht selbst quasi zur Destabilisierung beitragen wollten. Die warteten auf den Tag X, an dem der Kollaps sozusagen stattfinden sollte. Und dann wollten sie aber da reingrätschen und einen NS-Staat errichten.
Extremrechte und insbesondere Neonazis verstehen unter dem sogenannten Tag X ein bestimmtes Datum, das auf unterschiedliche Ereignisse anspielen kann. Gemein ist dem Begriff innerhalb der verschiedenen Strömungen aber, dass es sich um einen Tag oder Zeitraum der Entscheidungen handelt, in dem die vermeintlich alte demokratische Ordnung der BRD nicht mehr existiert, sodass sich die Handlungsspielräume für extremrechte AkteurInnen öffnen. Dieser Zustand könne sowohl durch äußere Einflüsse herbeigeführt werden, jedoch auch durch Handlungen aktiv daran gearbeitet werden.
Genau, und Ziel kann auch sein, dass politische, gesellschaftliche Akteure eben in ihrem Handeln beeinflusst werden sollen. Nur so ein paar Ziele, die möglich sind im Rechtsterrorismus.
Ihr habt herausgestellt, Rechtsterrorismus verfolgt eine klare Strategie. Könnt ihr mal die ungefähre Größe des Phänomens Rechtsterrorismus beschreiben? Auch unter dem Blick, welchen Stellenwert Rechtsterrorismus als Handlungsoption oder Strategie in der Gesamtheit extrem rechter Strategieüberlegungen einnimmt.
Wir würden den Begriff gerne an der Stelle weiten und auf die Frage im Sinne von rechten Terror eingehen. Auch wenn der Rechtsterrorismus, so wie wir es gerade versucht haben abzugrenzen, ein großes Problem darstellt, so ist im Hinblick vor allem auf die Geschichte rechter Gewalt der Großteil der rechten Angriffe und Tötungsdelikte nicht dem Rechtsterrorismus zuzuordnen. Und selbstverständlich gibt es diverse Strategiepapiere, die zu rechtsterroristischen Taten aufrufen und bestimmte Vorgehensweisen propagieren. Und mit großer Wahrscheinlichkeit haben solche Papiere, die etwa seit den 80er Jahren in der militanten Neonazi-Szene kursieren, auch Gewalttaten motiviert, die wir eher nicht als Rechtsterrorismus klassifizieren würden. Also ohne die Bedeutung solcher Strategiepapiere schmälern zu wollen, würden wir jedoch gerne die vielen anderen rechten Gewalttaten mitdenken, begangen von Tätern, die wahrscheinlich oder vielleicht gar keine Strategiepapiere gelesen haben und vielleicht noch nicht mal ein Teil einer extrem rechten Organisation waren. Das trifft vor allem auf Täter der Hochphase rechter Gewalt zu Beginn der 90er Jahre zu. Und zu erklären ist das unseres Erachtens damit, dass die hohe Gewaltbereitschaft unmittelbar aus der extrem oder rechten, wir finden die Unterscheidung auch an der Stelle schwierig, auch fließende Übergänge oder eben halt Versatzstücken einer solchen Weltanschauung resultiert. Wenn beispielsweise die Idee der Gleichheit aller Menschen verachtet wird und eine Bedrohung des nationalen Kollektivs, das meist völkisch gedacht ist und zu dem man sich selbst auch zurechnet, also wenn das gesehen wird, dann ja, da erscheint Gewalthandeln nicht nur legitim, sondern gar erforderlich, um diese Entwicklung aufzuhalten. Und so verstanden nimmt Gewalt als Handlungsoption, auch wenn nicht immer als bewusste Strategie, das ist genau der Punkt, sondern eher als Resultat der Weltanschauung einen zentralen Stellenwert ein. Und das sehen wir auch sehr deutlich an der langen Geschichte rechter Gewalttaten und der sehr hohen Anzahl an Todesopfern.
Ja, ich kann ja mal versuchen, ein paar Beispiele zu nennen, von welchen Gruppen und Strukturen wir reden und das auch mit Blick auf ein paar Blitzlichter auf die Grenzregion Rheinland-Pfalz-Hessen. Ein bedeutendes Zentrum der militanten und rechtsterroristischen Szene war beispielsweise in den 1970ern bis in die 1990er hinein das Anwesen des Neonazi-Ehepaars Müllers in Mainz-Gonzenheim. Über die Aufarbeitung der Geschichte des Rechtsterrorismus wissen wir sehr genau, dass sich dort Neonazis getroffen haben, wie beispielsweise Ottfried Hepp und Walter Kexel, auf Veranstaltungen sich kennengelernt, sich später vernetzt und dann eine rechtsterroristische Gruppe gebildet haben, die später als Hepp-Kexel-Gruppe in die Geschichte eingegangen ist. Dann haben wir beispielsweise ab Ende der 90er vor allen Dingen die freie Kameradschaftsszene, die sehr länderübergreifend agiert hat. Ich denke da beispielsweise an das Aktionsbüro Rhein-Neckar und die damit in Verbindung stehenden Demonstrationen und auch immer wieder Übergriffe aus diesen Reihen. Und heute sind es im Bereich der militanten Gruppen dann eher die Kleinstparteien wie die Rechte oder der Dritte Weg, die diesbezüglich von Bedeutung sind. Und immer wieder sehen wir, dass es auch einen grenzüberschreitenden Austausch gibt bei Aktivitäten, Demonstrationen, wo immer wieder auch hessische Neonazis nach Rheinland-Pfalz reisen. Und all das zeigt vor allen Dingen auch mit Blick auf die Immobilien deren Bedeutung für die Vernetzung der Szene. Und das wurde jüngst hier auch vor allen Dingen auch anhand des Zentrums Rheinhessen in Mainz oder der Fassfabrik in Hachenburg deutlich. Und diese Zentren, die ja letztgenannte glücklicherweise mittlerweile geschlossen sind, wurden sowohl von der AfD als auch von Neonazis, beispielsweise eben von Menschen aus dem Umfeld oder direkt organisiert im Dritten Weg, für beispielsweise Kampfsport-Events genutzt. Ihr hattet ja jüngst auch zur Fassfabrik eine eigene Folge. Und gerade solche Zentren erweisen sich immer wieder als höchst attraktiv für eine länderübergreifende Vernetzung.
Könntet ihr dann kurz eine quantitative Einschätzung zu vielleicht den letzten 10 bis 20 Jahren in Bezug auf rechte Gewalt und Rechtsterrorismus geben?
Naja, was man die letzten Jahre beobachten kann, ist für Hessen, dass sich tatsächlich vor allen Dingen in den letzten 10 Jahren ab dem Jahr etwa 2014 bis heute, wo wir sagen würden, auch aufgrund der quantitativen Steigerung der Gewaltzahlen, befinden wir uns noch immer in einer Hochphase, tatsächlich ein Level eingependelt hat, was wir sonst nur in den frühen 1990er Jahren überboten gesehen haben. Also hier zeigt sich tatsächlich auch quantitativ eine Verdichtung und eine Zunahme von rechter Gewalt. Und dann haben wir im Bereich des Rechtsterrorismus tatsächlich auch nochmal diese Verdichtung neben den natürlich bekannten Terroranschlägen von Hanau, dem Mord an Walter Lübcke, haben wir mindestens 9 weitere Umsturz- oder Anschlagspläne von Menschen aus unterschiedlichen Milieus, die versucht haben, hier Morde zu begehen oder irgendwelche, ja, wie gesagt, Angriffe auf die Bundesrepublik, auf die Demokratie zu starten, um diese umzustürzen. Und da ist tatsächlich Hessen auch, es gibt von dem Institut SEMAS eine übergreifende Analyse bundesweiter Aktivitäten in dieser Art, die zeigt, dass Hessen da tatsächlich auch in den bundesweiten Vergleich an der Spitze mit rangiert, also auf Platz 3 gemeinsam mit Niedersachsen. Und das zeigt nochmal diese Verdichtung, die wir beobachten über die erschreckenden Morde von Hanau und dem Mord an Walter Lübcke hinaus.
Ich würde vielleicht noch ganz gerne ergänzen an der Stelle, dass das total spannend ist und deswegen sind wir dem auch gerade auf der Spur, wie Sascha vorhin gesagt hat, weil wir eigentlich es seit ungefähr 10, 15 Jahren hier in Hessen eher mit einem Rückgang an so neonazistischen, klassischen, extremrechten Organisationen zu tun haben, aber trotzdem einfach, also da ist Hessen jetzt nicht besonders herausragend, aber wir trotzdem einfach in Bezug auf Rechtsterrorismus da so eine hohe Anzahl an Fällen haben. Genau, und das ist super spannend.
Da würde ich jetzt super gerne einhaken. In welchem Verhältnis stehen denn die politischen Erfolge der Rechten und Extremrechten zu Rechtsterrorismus? Ja, das kann man unterschiedlich bewerten, aber wir sehen ja, in den von euch angesprochenen sehr brutalen 1990er Jahren gab es eigentlich keine parteipolitischen Erfolge der Extremrechten. Ich frage mal provokant, wird Rechtsterrorismus für extrem rechte Akteure durch politische Erfolge weniger notwendig oder wächst Rechtsterrorismus im Schatten der parlamentarischen Macht?
Ich glaube, da braucht es auch unbedingt noch weiter Forschung. Aber so jetzt aus der Beobachtung heraus würden wir sagen, dass sich Belege für beides finden lassen, dass diese Frage nicht eindeutig zu beantworten ist. Wobei ich zu letzterem tatsächlich tendiere. Also ich versuche mal so ein bisschen zu erzählen, was so unsere Gedanken dazu waren oder sind. Der ersten Hochphase des Rechtsterrorismus in den 70er und 80ern ist ja das Scheitern der NPD auf dem parlamentarischen Weg vorausgegangen. Es war tatsächlich so, dass die in einigen Parlamenten schon waren und auch siegessicher waren, in den Bundestag einzuziehen 1969 und dann aber an der 5%-Hürde gescheitert waren. Und dann hat sich das Lager sozusagen aufgesplittet in unterschiedliche Strömungen. Da ist unter anderem auch die sogenannte Neue Rechte hervorgegangen, die ja quasi den Weg der diskursiven Machteroberung sich dem widmete. Und eben auch ein militantes Lager, das eben zum nationalen Widerstand aufrief, was eben im Klartext meinte, sich zu bewaffnen und militant vorzugehen. Und in dieser Phase würden wir sagen, dass das parlamentarische Scheitern, zumindest so rumgedacht, den Rechtsterrorismus befeuert hat. Heute sieht es anders aus, obwohl die AfD derzeit die mit großem Abstand größten Erfolge einer zumindest in weiten Teilen extrem rechten Partei in der Geschichte der BRD erreicht, befinden wir uns aktuell in einer Hochphase des Rechtsterrorismus. Und zur Erklärung sind unsere Gedanken dazu, dass sich das zum einen damit erklären lässt, dass Menschen sich dann ermutigt fühlen, zu Taten überzugehen, wenn sie das Gefühl haben, im Sinne von vielen zu handeln. Und zum anderen dürfen wir aber auch nicht vergessen, dass die AfD trotz dieser riesigen Wahlerfolge aktuell noch keinen Zugriff auf Regierungsmacht hat. Und auch hierin könnte ein Grund dafür liegen, dass sich Täter eben vor dem Hintergrund der gängigen Untergangsnarrative wie dem großen Austausch oder der Erzählung, wir lebten in einer Diktatur, eben zum Handeln genötigt fühlen und offenbar glauben, sie müssen jetzt gewaltsam zum Widerstand übergehen.
Der Kampfbegriff großer Austausch, der insbesondere durch die neue Rechte genutzt wird, beschreibt die völkische Mehr. Es bestehe der Plan, die Bevölkerung eines geografischen Raums durch die Ansiedlung von als fremd markierten Bevölkerungsgruppen zu ersetzen. Der Begriff schließt damit an extrem rechtes Vokabular wie zum Beispiel Überfremdung oder Volkstod an. Innerhalb dieser Verschwörungsideologie werden als Triebkraft dunkle Mächte wie die Elite oder die Multinationalisten vermutet und so antisemitische wie rassistische Weltanschauungen vereinigt.
Zudem würden wir sagen, dass sich das auch mit den sehr unterschiedlichen Szenen innerhalb der extremen Rechten erklären lässt. Also so eine einheitliche Strategie der Gewalt, des Rechtsterrorismus gibt es in der sehr ausdifferenzierten extremen Rechten nicht. Da unterscheiden sich einfach auch die Ansätze zur Anwendung von Gewalt oder ein strategischer Umgang damit sehr deutlich. Um es konkret vielleicht mal zu formulieren, die einen würden wir sagen, setzen aus strategischen Gründen aktuell eher auf eine kulturelle Hegemonie. Man denkt da beispielsweise an die sogenannte Neue Rechte, Stichwort auch Institut für Staatspolitik und andere. Die AfD dann vor allen Dingen auf die Erlangung der Macht im Parlamentarismus. Letztendlich würde das, wenn sie denn an die Macht kommen, dazu führen, dass die Gewalt dann in Form von staatlicher Gewalt ausgeübt wird, wenn diese Menschen eben an den Schalthebeln der Macht sitzen. Da sei vielleicht an der Stelle erinnert an die bekannte Beschreibung von Höcke der Ankündigung der wohltemperierten Grausamkeit. Also gewaltvolles Handeln, vielleicht nochmal an der Stelle, ist bekanntermaßen stets ein Teil faschistischer Regierungspolitik. Andere sind aber auch jetzt schon bereit, Gewalt als Reaktion auf aktuelle Entwicklungen. Yvonne hatte vorhin kurz verschiedene Erzählungen angedeutet, jetzt schon Gewalt anzuwenden oder so zumindest sich darauf vorzubereiten. Auch das haben ja im Prinzip die Hausdurchsuchungen vor wenigen Tagen gezeigt, also vornehmlich eben bei mutmaßlichen Mitgliedern der rechtsterroristischen Vereinigung der sogenannten sächsischen Separatisten. Die gingen davon aus, dass die BRD vor einem Kollaps steht. Und man dann eben darauf reagieren wollte. Das heißt, das sind nochmal andere Ansätze, die da verfolgt werden. Das Beispiel zeigt aber auch, dass auch Personen, die eigentlich, weil da ja letztendlich unter den drei Festgenommenen drei AfD-Mitglieder dabei gewesen sind, die eigentlich einen parlamentarischen Weg gehen wollen, bereit sein können, Anschläge zu planen oder zu verüben. Ein weiteres Beispiel in der Richtung ist ja letztendlich die bekannte Birgit Masak-Winkemann, ehemalige Bundestagsabgeordnete der AfD, die ja aktuell sich verantworten muss im Prozess gegen die Reichsbürgergruppe um Prinz Reuß und den Vorwurf des geplanten Umsturz der Ordnung der BRD.
Jetzt habt ihr ja schon zwei Zeiträume angesprochen, in denen sich die extreme Rechte strategisch und theoretisch zerfasert. Daher meine Frage. Wie blicken denn die verschiedenen Köpfe und Führungspersönlichkeiten der Extremrechten auf rechten Terror? Wird das positiv bewertet oder eher als Gefahr für die eigenen Pläne gesehen? Gibt es da überhaupt interne Diskussionen?
Genau dafür würden wir sagen, ist eine differenzierte Analyse der unterschiedlichen Spektren eben sehr, sehr wichtig. Von den schon eben erwähnten sehr unterschiedlichen Strömungen innerhalb der sogenannten extremen Rechten. Ich versuche das mal vielleicht mit Blick eher auf den Rechtsterrorismus zu beschreiben. Da würden wir sagen, dass diejenigen, die das tatsächlich als Strategie einsetzen, eher im Bereich noch immer der klassischen Neonazi-Szene des militanten Spektrums zu sehen sind. Also dort finden wir im Prinzip auch ein offenes Propagieren von Gewalt. Es kursieren die schon von Yvonne angesprochenen Strategiepapiere, die ja dann spätestens bei der Aufarbeitung des NSU-Komplexes auch einer breiteren Öffentlichkeit bekannt wurden. Demgegenüber sehen wir im Bereich der sogenannten neuen Rechten, und damit würde ich dann auch explizit nochmal sagen wollen, jenes Spektrum eben, was eher auf die Erlangung der kulturellen Hegemonie abzielt. Dort sehen wir dann eher einen strategischen Umgang beziehungsweise eine nur selten zu beobachtende Thematisierung der Gewaltfrage überhaupt. Also ein explizites Einsetzen der Strategie findet dort zumindest öffentlich wahrnehmbar auch nicht statt. Aber das schließt natürlich weder eine klammheimliche Freude über rechtsterroristische Aktivitäten aus, noch, wie vorhin beschrieben, mit Blick auf jetzt die sächsischen Separatisten, eine aktive Beteiligung Einzelner. Letztendlich wundert das auch nicht. Es gibt zumindest auch immer wieder, jetzt führe ich wieder Björn Höcke gleich an, eine gewisse gewaltvolle Rhetorik. Das hat beispielsweise Höcke anblitzen lassen, dass die AfD ja die letzte evolutionäre Chance für dieses Land sei. Und weitergedacht, zitiere ich jetzt den nächsten, in dem Fall ehemaligen AfDler, hat Andreas Kalbitz gesagt, danach folgt nur noch Helm auf. Da ist ja im Prinzip klar, wenn die Strategie der Erlangung der Macht im Parlament nicht funktioniert, dann müssen eben andere Mittel eingesetzt werden und dann ist eindeutig auch Gewalt offenbar legitim. Letztendlich vielleicht nochmal das, was Yvonne vorhin kurz beschrieben hat. Grundsätzlich ist Gewalt ein grundlegendes Kennzeichen der extremen Rechten, das ideologisch immer angelegt ist und die Aktivitäten der unterschiedlichen Szenen immer begleitet. Der Historiker Niklas Krawinkel hat das jüngst in einem Vortrag ganz gut beschrieben. Gewalt wird von der extremen Rechten ausgeübt, eingefordert, ist einkalkuliert oder wird zumindest billigend in Kauf genommen. Und so kann man vielleicht die Zusammenfassung der unterschiedlichen Strategien beschreiben. Man kann die extreme Rechte ohne Gewalt nicht denken. Es ist daher eher die Frage, zu welchem Zeitpunkt die Anwendung von Gewalt strategisch als sinnvoll erachtet wird. So hat beispielsweise Martin Sellner bei einer Akademie des Instituts für Staatspolitik im Rahmen einer Veranstaltung von der strategischen Gewaltfreiheit gesprochen. Das beschreibt es, glaube ich, ganz gut. Ja, und dann haben wir aber auch mit Blick nochmal auf die Diversifizierung rechtsterroristischer Aktivitäten sehr unterschiedliche Tätermilieus, die sich wahrscheinlich auch mit Blick darauf, dass viele gar keine langjährige Vita in der klassischen extremen Rechten vorzuweisen haben, wahrscheinlich über Strategien überhaupt keine großen Gedanken gemacht haben, sondern wahrscheinlich eher den Affekten gefolgt sind, die auf die Verinnerlichung von Verschwörungserzählungen wie beispielsweise einer vermeintlichen Plandemie, mit der wir alle unterdrückt werden sollen, im Zuge von Corona hervorgegangen sind. Und das sind ja dann letztendlich die Motive beispielsweise von den Reichsbürgern, die ich schon mal kurz angesprochen hatte. Das sind dann andere Reichsbürger als die Gruppe um Prinz Reuß, nämlich die Vereinten Patrioten, die den Gesundheitsminister Lauterbach entführen wollten. Und da ist im Prinzip auch in der Aufarbeitung beim Prozess zu beobachten, es gab da gar keine lange Strategie, die dem Ganzen vorausgegangen ist, sondern das waren Menschen, die sich in Telegram-Kanälen zusammengefunden haben, sich echauffiert haben über die vermeintlichen Unterdrückungsmechanismen im Zuge von Corona und dann letztendlich zu dem Entschluss gekommen sind, wir müssen uns jetzt auf den Weg machen, um diese vermeintlichen Unterdrücker aufzuhalten und dann unter anderem geplant hatten, Gesundheitsminister Lauterbach zu entführen und möglicherweise auch zu ermorden.
Jetzt mal allgemein. Das sind ja harte und handfeste, gefährliche Phänomene, die ihr da beschreibt. Nun heißt es ja sehr oft im Kampf gegen die extreme Rechte, das sei eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Was mehr oder minder eigentlich nur bedeutet, die Zivilgesellschaft soll das doch bitte richten bzw. sich um das Problem kümmern. Was kann denn aber Zivilgesellschaft gegen AkteurInnen mit so einem immensen Gewaltpotenzial tun? Klar, es gab NSU-Watch, Prozessbeobachtungen und es gibt antifaschistische Recherchegruppen, die meist mehr wissen als Geheimdienste. Aber wo sind denn ernste Handlungsoptionen der Zivilgesellschaft gegen rechten Terror?
Um vielleicht an dem Eingang deiner Frage anzufangen. Also vor dem Hintergrund des ja über viele Jahrzehnte zu beobachtenden defizitären Umgangs der Sicherheitsbehörden mit rechtsterroristischen Gruppierungen wird dann ja immer wieder auch gerne Esther Bejarano zitiert, die ja gesagt hat, wer gegen Nazis kämpft, kann sich auf den Staat nicht verlassen. Das ist insoweit richtig, als dass Zivilgesellschaft leider immer wieder die Sicherheitsbehörden, aber auch politisch Verantwortliche, naja, sagen wir mal, daran erinnern mussten, dass sich dem Phänomen des Neonazismus anzunehmen und speziell natürlich auch dem Rechtsterrorismus. Aber selbstverständlich ist es die staatliche Aufgabe, sich dem zu widmen. Und das ist auch insofern unumgänglich, als dass die Zivilgesellschaft, aber auch antifaschistische Recherchenetze, die du angesprochen hast, ja gar nicht die hoheitlichen staatlichen Befugnisse und schon gar nicht die militärische Ausstattung haben, die es braucht, um gegen rechtsterroristische Gruppierungen vorzugehen. Also es kann ja auch nicht das Ziel sein, sich mit, im wahrsten Sinne des Wortes, bewaffneten Neonazis auseinanderzusetzen. Mir ging das so, als ich die Bilder vom Anschlag auf die Synagoge in Halle damals gesehen habe und dann den Einsatz des SEK, da habe ich mich gefragt, wer soll es in einer solchen Situation denn sonst tun als so eine Einheit? Also die Aufgabe der Zivilgesellschaft muss unserer Meinung nach dann eher sein, vor allem diskursiv, aber auch vielleicht hier und da physisch der extremen Rechten die Räume zu nehmen. Es muss darum gehen, eine andere gesellschaftliche Atmosphäre in den unterschiedlichsten sozialen Räumen zu schaffen. Da ist, glaube ich, wichtig, an der eigenen Lebensrealität und dem eigenen Sozialraum anzudocken, eben dort Menschen zusammenzubringen und ja auch immer wieder Druck aufzubauen, dass der Staat nicht nachlässt im Kampf gegen die extreme Rechte.
Sascha hat gerade speziell das SEK als hochgerüstete Polizeieinheit angesprochen, die es in der Situation richten muss. Aber Militarisierung und Befugnisausweitung der Sicherheitsbehörden ist ja eigentlich nie ein progressiver Lösungsansatz. Was müsste sich denn politisch ändern, damit Esther Bejaranos Spruch für ihre Zeit Recht behält, aber in Zukunft der republikanische Staat sein Sicherheitsversprechen für alle in ihm lebenden Menschen besser einlöst?
Sascha wird gleich was dazu sagen. Ich würde aber gerne trotzdem noch mal einen ganz kurzen Blick in die Geschichte werfen wollen, weil quasi, das hatten wir jetzt ja über lange Strecken eben, wurde verharmlosend von den Behörden mit Rechtsterrorismus umgegangen, im Gegensatz zum Linksterrorismus. Taten wurden immer wieder entpolitisiert oder als Einzelfälle verrückter Einzeltäter dargestellt. Und der Oktoberfestanschlag von 1980 ist nur das bekannteste Beispiel. Zur Vollständigkeit der Geschichte gehört aber auch, dass es auch Fälle gibt, auch in der Geschichte schon damals, wo Strukturen aufgedeckt und zerschlagen wurden, wie beispielsweise die sogenannte Kühn-Schulte-Wegener-Gruppe, gegen die schon 1979, übrigens als erste Gruppe aus dem Neonazi-Spektrum, ein Terrorverfahren lief, das mit Verurteilungen zu Haftstrafen über mehrere Jahre endete. Und es würden sich auch noch weitere solcher Beispiele anführen lassen. Was wir damit sagen wollen, ist, dass das ganze Thema komplexer ist, als es auf den ersten Blick erscheinen mag und auch so eine Erzählung ja immer ist, der Staat ist auf dem rechten Auge blind. Es ist weitgehend tatsächlich so, es ist nicht von der Hand zu weisen, dass die Behörden in viel zu vielen Fällen nachsichtig mit der Gewalt von rechts umgegangen sind. Und woran das liegt, lässt sich auch nicht monokausal erklären und ist nicht auch einfach nur, das interessiert die nicht. Das ist, glaube ich, zu unterkomplex. Nur ein paar Gedanken dazu. Unser Eindruck ist, dass der verharmlosende und zum Teil auch ignorierende Umgang, insbesondere in den ersten Jahrzehnten, schon auch im Zusammenhang steht mit der gesellschaftlichen Nichtaufarbeitung der NS-Vergangenheit, sowohl was personelle Kontinuitäten in den Behörden angeht, als auch die ideologischen Kontinuitäten. Aber hinzu kommt auch, dass Rechtsterrorismus, anders als Linksterrorismus à la RAF oder revolutionäre Zellen, keine ganz anderen politischen und gesellschaftlichen Verhältnisse will, sondern den Nationalstaat und seine bisherige soziale Ordnung, von der man bislang profitiert hat, schützen will. Man ist einfach unzufrieden damit, in welche Richtung er sich entwickelt, weswegen die Akteure es als legitim erachten, das Gewaltmonopol zumindest vorübergehend in Frage zu stellen. Der Rechtsterrorismus ist daher auch eine sehr spezielle Form des Terrorismus, die, glaube ich, die Behörden lange Zeit überhaupt nicht verstanden haben, wie der getickt hat, beziehungsweise vielleicht auch viele kein Interesse hatten, weil man selbst ja auch staatlich angestellt ist und den Staat schützt sozusagen. Und diese spezielle Form des Terrorismus wird in der Wissenschaft auch als Vigilantismus bezeichnet.
Also wir würden schon sagen, dass sich in den letzten Jahren, um jetzt wieder in die Gegenwart zurückzukommen, sich einiges verändert hat im Umgang der Sicherheitsbehörden mit dem Rechtsterrorismus. Das zeigt die vergleichsweise hohe Zahl der Anklagen wegen Bildung einer terroristischen Vereinigung oder Planung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat. Vor allen Dingen seit der Selbstenttarnung des NSU. Also das damalige Scheitern des Staates, das in den Untersuchungsausschüssen zum NSU-Komplex ja immer wieder deutlich geworden ist, und der gesellschaftliche und mediale Druck, der damit einherging, haben hier sicherlich auch zu einer Zäsur geführt. Das unterstreicht erneut das, was ich vorhin zur Rolle der Zivilgesellschaft auch gesagt habe. Zum Thema Kompetenzerweiterung vielleicht folgender Gedanke. Also wir beobachten, dass die virtuelle Welt immer bedeutsamer wird für die Radikalisierung, aber auch die Vernetzung von späteren Rechtsterroristen. Und das hat tatsächlich auch die reale Welt, wo wir sagen würden, lange Zeit waren das eher die Kameradschaftsstrukturen oder andere, aus denen diese hervorgegangen sind, dann auch verändert. Und in Anbetracht der schon eben kurz angesprochenen quantitativen Explosion solcher Täter, die eher durch die virtuelle Welt radikalisiert wurden, die sich in Chatgruppen organisiert hatten, stellt sich dann diesbezüglich natürlich die Frage nach mehr Kompetenz und vielleicht ja auch mit Blick auf die quantitative Explosion solcher Chatgruppen die Frage nach mehr Personal. Zugleich zeigt dieses Beispiel ein Spannungsfeld auf, vor dem wir im Rechtsstaat stehen. Denn es gibt zu Recht die Erwartungshaltung, dass der Staat die rechtsterroristischen Anschläge möglichst im Vorfeld verhindern soll. Das erfordert aber, gerade mit Blick auf die virtuelle Welt, mehr Befugnisse. Aber welche weitreichenden Kompetenzen wollen wir den Sicherheitsbehörden in einem demokratischen Rechtsstaat geben? Eine Frage, die vielleicht nicht ganz einfach zu beantworten ist.
Ich danke euch für das Gespräch, und damit wir jetzt nicht mit einem riesigen Cliffhanger enden, noch einmal die Möglichkeit für ein paar abschließende Worte.
Wenn man sich mit rechten Terror beschäftigt, beschäftigt man sich sehr viel mit der Täterseite. Uns ist es sehr wichtig, die Opfer und Betroffenen nicht aus dem Blick zu verlieren. Gestern, vor 30 Jahren, wurde beispielsweise der Punk Piotr Kania in Rothenburg an der Fulda von einem extrem rechten Bundeswehrrekruten mit einem Dolchstoß mitten ins Herz getötet. Also eine ziemlich krasse Tat. Und die Tat war seitens der Ermittlungsbehörden aber als Notwehr eingestuft worden und das Verfahren ist eingestellt worden. Und es gibt bis heute kein Gedenken an diesen grausamen Tod. Und auch Piotr Kania ist bis heute kein offizielles Todesopfer rechter Gewalt. Und wir finden, dass es aber super wichtig ist, sich auch diese alten Fälle immer wieder anzugucken. Und es gibt ja einige Bundesländer, die das auch gemacht haben, also von offizieller Seite Altfälle überprüft haben und da jetzt auch, ich glaube, überall Überprüfungen stattgefunden haben, sind Fälle aufgenommen worden. Und wir fordern im Grunde auch, dass Hessen, nicht nur Hessen, alle sollten das machen, aber Hessen eben auch, das tut am besten mit einem interdisziplinären Expertenteam. Weil wir auch einfach gesehen haben, dass die offizielle Anerkennung für die Hinterbliebenen super wichtig ist. Natürlich kann ein Gedenken vor Ort da auch schon eine positive Wirkung für die Betroffenen haben, die Hinterbliebenen. Aber das gibt es ja, wie gesagt, auch immer noch nicht, zumindest an diesem Fall in Rothenburg. Dafür braucht es natürlich auch immer Engagierte vor Ort, die das in die Hand nehmen. Und genau das wäre jetzt vielleicht so ein kleines Plädoyer, die Taten nicht zu vergessen.
Ich bedanke mich bei Sascha und Yvonne für diesen intensiven Austausch und natürlich danke ich allen für das Zuhören dieser Folge beziehungsweise für das Hören der ganzen ersten Staffel Auf der rechten Spur. Das hier war nämlich die letzte Folge der ersten Staffel von Auf der rechten Spur. Wir gehen jetzt erstmal in eine Winterpause. Im Frühjahr nächsten Jahres starten wir dann wieder im gewohnten zweiwöchigen Veröffentlichungsrhythmus. Das Buch von Yvonne und Sascha sowie die angesprochene CEMAS-Analyse haben wir selbstredend in den Shownotes verlinkt. Ich möchte noch besonderen Dank aussprechen. Und der geht zum Abschluss der Staffel einmal an meinen Kollegen Moritz Buch für die Produktion, die Korrekturen und das Einsprechen der Texte sowie für den immensen inhaltlichen Rat. Zum anderen geht ein riesiger Dank an die Geschäftsführung Alrun Schleif. Sie hat das Projekt nicht nur erlaubt, sondern immer den Überblick behalten und mit Weitsicht den Podcast in seiner Form ermöglicht. Auf technischer Ebene und in der Distribution, in der inhaltlichen Vor- und Nachbereitung und eben auch einmal vor dem Mikrofon als Gesprächspartnerin. Ohne euch beide wäre dieser Podcast nie entstanden.
Das war Auf der rechten Spur. Der Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung Rheinland-Pfalz zu rechter Politik und Strategie. Folge 14. Rechter Terror. Mit Yvonne Weihrauch und Sascha Schmidt. Die nächste Folge erscheint im kommenden Jahr. Bleibt informiert auf unserer Insta-Seite. Redaktion hatte Tillmann Schröder, Produktion Moritz Buch, redaktionelle Verantwortung Alrun Schleif.